Lokalkolorit mit Matthias Witte.
Gerne möchte ich mit Ihnen auch noch ganz kurz sprechen, weil Sie sind ja nicht nur der Vorsitzende der Linke in Niedersachsen, sondern sind auch noch im Bundestag aktiv und da auch sehr aktiv im Verkehrsausschuss. Zwei Dinge würde ich da gerne noch mit Ihnen besprechen. Zum einen, gestern ist Bahnchef Grube überraschend zurückgetreten. Wie geht's denn bei der Bahn ohne Grube weiter?
Ich fürchte, dass aufgrund dieses unvorhergesehenen Rückzugs zu Personalentscheidungen kommt, die nicht gut für die Bahn sind. Es ist ja vorbereitet worden mit dem Wechsel aus der Politik in das Unternehmen von Pofalla, dass er der Kronprinz, als Kronprinz gehandelt worden war. Ob er jetzt so schnell zur Verfügung steht, weiß ich nicht. Aber egal, ob mittelfristig oder kurzfristig, Pofalla an der Spitze des Bahnkonzerns bedeutet, dass es einen Bahnchef gibt, der relativ wenig mit Verkehrspolitik zu tun hat, was er die Bahn leisten muss. Ich habe den Eindruck, dass Grube, so wie wir ihn in Berlin auch haben kennenlernen können im Verkehrsausschuss, eine klare Sprache spricht und sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Er hat sich beispielsweise in Bezug auf Stuttgart 21 so verhalten, gleich zu Beginn, als er sich vorstellte im Verkehrsausschuss. Er ist lediglich daran gebunden, diesen vor seiner Amtszeit gefassten Beschluss umzusetzen. Er hätte nach seiner Kenntnis Stuttgart 21 nie zum Projekt gemacht. Das war seine erste Ansage. Darum hat er ein paar Sympathiepunkte bei mir bekommen. Aber im weiteren Verlauf hat er sich als Bahnchef immer wieder ganz klar positioniert und hat gesagt, wir haben hier mit einem Unternehmen zu tun, was nach Aktienrecht handelt und handeln muss. Das heißt, die Bahn muss alles als AG, muss alles unterlassen, was den Anteilseigner, in diesem Fall zu 100% Bund, einen Schaden zufügt. Das ist ein völlig falscher Ansatz für ein Infrastrukturunternehmen wie die Bahn. Und darum liegt das Problem, mit dem Grube oder auch künftig andere Vorstandschefs zu tun haben, dass wir die Gesellschaftsform des Unternehmens nicht ändern. Darum hat die Linke einen Antrag eingebracht, dass wir die Bahn wieder umbauen müssen, auch von der Gesellschaftsform, um dem grundgesetzlichen Auftrag nachzukommen, wo drin steht, dass die Bahn dafür zu sorgen hat, dass es eine entsprechende Eisenbahninfrastruktur in Deutschland gibt. Und das ist eindeutig ein Widerspruch. Ein privatwirtschaftlich organisiertes, auf Profit orientiertes Unternehmen kann diesen grundgesetzlichen Auftrag nicht umsetzen. Und darum haben wir gesagt, es muss ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen werden und eine entsprechende Unternehmensform.
Woran merke ich denn als ganz normaler Bahnkunde wie du und ich, sage ich mal, dass die Bahn keine gute Führung hat? Woran merke ich das denn so zuerst?
Ich meine, man merkt es zuerst, dass die Bahn den Kunden nicht als einen Menschen sieht, sondern das Unternehmen als Unternehmensform. Wenn ich jetzt reise von meinem Dorf, von meiner niedersächsischen Kleinstadt Ostholz-Scharmbeck nach Berlin, dann habe ich mit unterschiedlichen Verkehrssystemen zu tun. Wenn ich zum Bahnhof fahren würde, hätte ich es mit einem kommunalen Busunternehmen zu tun. Wenn ich mit der Bahn von Ostholz-Scharmbeck nach Bremen fahre, habe ich es mit dem Nahverkehr zu tun. Das ist Landesangelegenheit. Wenn ich dann von Bremen nach Hannover und weiter nach Berlin fahre, habe ich es mit dem Fernverkehr, mit dem Bundesunternehmen zu tun. Und das ist das Problem, mit dem wir es zu tun haben. Die Bahn guckt immer nur auf ihr Geschäft und das ist der Fernverkehr. Und das heißt, deren Denken fängt erst ab Bremen oder spätestens in Hannover an, wo sie sagen, so, jetzt ist der Kunde in meinem Zug, in meinem Verkehrssystem, jetzt versuche ich, den zu transportieren. Und das ist das große Problem, was die Bahn hat. Auch das wiederum hat zu tun, dass 1995 die Bahn privatisiert werden sollte. Sie sollte ja nicht in Bundesbesitz bleiben, sondern die Aktien sollten an die Börse gehen. Das war ja damals nicht zu schaffen gewesen und ist noch heute nicht zu schaffen. Also das ist das Problem, was die Bahn hat und was die Kunden mit der Bahn haben.
Ich löse ein Busticket, dann löse ich ein Ticket, ich glaube der Metronom fährt zwischen Ostholz-Scharmbeck und Bremen, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann muss ich in Bremen, steige ich dann am Hauptbahnhof um, fahre nach Hannover und kaufe mir ein Bahnticket. Meinen Sie das? Oder was meinen Sie konkret, woran merke ich das denn selber direkt unmittelbar?
Also das Ticket lässt sich tatsächlich durchgehend kaufen inzwischen, das ist ja schon mal einiges wert. Aber ich merke es als Kunde unmittelbar, dass beispielsweise diese unterschiedlichen Systeme, die ich nutzen muss, Bus, Nahverkehr, Fernverkehr, dass das nicht aufeinander abgestimmt ist. Ich steige wirklich an den Bahnhöfen in andere Unternehmen ein, die jeweils ihrer eigenen Unternehmenslogik folgen. Wir wollen versuchen, auch als Linke das zu überwinden unter dem Stichwort des sogenannten Deutschlandtakts. Das heißt, ich nehme den Kunden wahr als jemand, der von A nach B will, und dann stelle ich sicher, dass diese Strecke von A nach B auch vernünftig funktioniert und nicht beispielsweise dann, wenn ich zum falschen Zeitpunkt in Bremen ankomme, nämlich um Punkt 9, dass ich dann bis nach 11 Uhr warten muss, um weiter in Richtung Bremerhaven zu kommen. Also das sind dann die praktischen und konkreten Auswirkungen, wo ich merke, also die Bahn, das ist nicht ein Unternehmen, obwohl es die gleichen Schienen benutzt, sondern da sind unterschiedliche Akteure am Werk.
Verstehe. Eine Sache noch, auch eine große Geschichte in den gestern schon und auch heute in den Medien, geht um den VW-Vorstand und ganz genau um Frau Hohmann-Dehnert. Die ist nur insgesamt 13 Monate im Unternehmen geblieben und bekommt dafür jetzt 12 Millionen Euro Abfindung. Wie erklären Sie als Linker das Ihren Wählern?
Also das kann ich nur mit zitternder Stimme machen, weil das ist einfach unerträglich, in welcher Art und Weise VW angesichts des Riesenskandals, vor dem sie stehen, angesichts der Riesensummen, die sie aufbringen müssen, um die Kundinnen und Kunden auf dem US-amerikanischen Markt dann zu entschädigen, nicht in der Lage sind, die Verantwortlichen in ihrem eigenen Konzern in Wolfsburg zu identifizieren und die an ihrer Verantwortung auch nutzen, sondern einfach weitermachen wie bisher. Sie haben ja nichts, aber auch gar nichts daraus gelernt, dass eben die Eigentümer Piëch Porsche, aber auch das Land Niedersachsen überhaupt nicht daran interessiert sind, sich um die Zukunft des Konzerns Gedanken zu machen, indem sie nämlich sagen, so, jetzt nageln wir aber mal alle Leute, die wir da in diesen verantwortlichen Stellen sind, die nehmen wir uns mal richtig zur Brust und holen uns dort die Informationen, die wir brauchen, um aufzuklären, wer da eigentlich zu welchen Zeitpunkten falsche Entscheidungen getroffen hat, gepennt hat oder Informationen unterdrückt hat. Dass jetzt auch die Personalie mit der Aufklärerin genauso gehandhabt wird wie vorher mit Winterkorn und mit anderen, das ist einfach unerträglich und es ist kaum zu erklären. Es ist nicht nachvollziehbar. Erklären heißt ja immer, es gibt einen Grund, der vermittelt werden kann. Das sehe ich im Moment nicht. Das ist genau wie bei den Maßnahmen, die der VW-Konzern getroffen hat, um diese Krise zu bewältigen, nämlich was ganz Innovatives, erstmal 30.000 Leute künftig weniger zu beschäftigen. Hier in Deutschland davon 23.000 über einen Sozialplan früher nach Hause zu schicken und an den Strukturen, die diesen Konzern in diese Schieflage gebracht hat, überhaupt nichts zu verändern, sondern einfach so zu tun, als hätte es in diesem Skandal nicht gegeben.
Dazu gehört also, ja auch die Rente von Herrn Winterkorn, der, ich glaube, irgendwie, was ich weiß nicht mehr, 3.600 Euro am Tag bekommt.
Und 3.100 Euro am Tag,
genau,
ja.
Genau, da kommt es jetzt auf 500 Euro auch nicht mehr an. Das kann man dem normalen Arbeiter, der genau wie Sie es gerade beschrieben haben, unter diesen anderen Maßnahmen leidet, man kann es ihm nicht erklären, so dass er irgendwie damit zufrieden ist, oder?
Also Ja, erklären hat ja was damit zu tun, dass ich etwas aufkläre, was unter Umständen jemand nicht weiß und nicht kennen kann und deshalb zu falschen Schlussfolgerungen kommt. Aber das, was VW macht, ist nicht mehr zu erklären, weil kein rationaler Grund dahinter steckt, sondern ja ein Weitermachen wie bisher ist, wo man eben Leute mit einem goldenen Handschlag aus dem Unternehmen rausdrückt, Leiharbeiter, die bei VW beschäftigt sind, einfach ihren Vertrag nicht oder Befristete ihren Vertrag nicht verlängert kriegen oder Leiharbeiter nicht mehr beschäftigt werden, ohne dass da überhaupt nur ein Euro bei den Kolleginnen und Kollegen in der Tasche ankommt.
Letzte Frage, wer kann das denn ändern, dieses System? Ist das nicht ein weltweites System, das, ich glaube, Managergehälter ja wirklich in den letzten 10, 15 Jahren durch die Decke gegangen sind, um es mal ein bisschen bildlich darzustellen, und sich auf der anderen Seite beim normalen, Anführungsstrichen, Arbeiter wenig getan hat?
Es ist alles streng legal. Auch Winterkorn hat nicht illegal in die Kasse gegriffen und sich da Vorstandsboni in die Tasche gesteckt, sondern es sind Verträge, die dort gemacht worden sind und die aber ja auch nicht die Vertragsnehmer mit sich selbst gemacht haben. Jeder Vertrag ist bekannt im Vorstand, im Aufsichtsrat, und da ist richtig, ja, ich weiß nicht, ob's gepennt ist, nein, dann hätte man ja nicht zugesehen. Ich denke, man hat sich auf ein Denken Linken auf eine Systematik eingelassen, im VW-Konzern auch seitens des mitbestimmten Aufsichtsrates, da sind ja öffentliche Vertreter drin, da sind Gewerkschafter drin, da sind Betriebsräte drin, die von diesem Denken ausgegangen sind, wir müssen ganz wichtige, starke Leute haben und diese wichtigen, starken Leute brauchen unendlich viel Kohle, sonst würden sie nicht zu VW kommen. Das hat sich verselbstständigt und ist nie hinterfragt worden und das Argument, dass das alles leistungsabhängig ist, das hat, weil die Boni auch leistungs- und ergebnisabhängig sind, das hat dazu geführt, dass eben auch die Vorstände in diese Logik eingetaucht sind. Als Piëch antrat als Vorstandschef, liegt schon ein bisschen zurück, war seine Ansage, jetzt beginnt der Krieg in der Automobilindustrie. Er hat dem Ziel, Weltmarktführer zu werden und die meisten Autos zu verkaufen, zum obersten Ziel gemacht, was alles untergeordnet hat, was normalerweise zu einem Unternehmen dazugehört, das eben nicht nur erfolgreich sein muss, sondern auch nachhaltig sein muss. Er hat zugelassen und wahrscheinlich auch mit forciert, dass Entwicklungsabteilungen unter Druck gesetzt worden sind, Autos zu bauen, die Umweltziele gar nicht einhalten können. Und man hat unter Umständen dann zugelassen, dass mit einer Betrügersoftware den Genehmigungsbehörden in den USA falsche Werte vorgelegt worden sind. Also das Problem liegt im System. Und das heißt, wir müssen, wenn wir diesen Skandal oder die nächsten Skandale verhindern wollen, muss eine andere Form von Vertragsgestaltung her. Auch Vorstände müssen sich daran messen lassen, was haben sie für die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu tun. Es geht nicht mehr nur, insbesondere bei der Automobilindustrie, darum, nur Mengen zu produzieren und als Erfolg zu feiern, wenn nicht mehr 42 Millionen Autos in Deutschland auf der Straße fahren oder stehen, sondern doppelt so viele. Das ist doch kein, quantitativ ist in der Automobilindustrie überhaupt kein Ziel mehr formulieren. Wenn wir denn Ziele formulieren, auch in der Automobilindustrie, dann können es nur die sein, wie können auch Mobilitätsbedürfnisse der Menschen befriedigt werden, die ja nicht aus Jux und Dollerei im Auto sitzen, sondern weil sie es müssen. Das müssen Unternehmensziele werden und dann müssen auch entsprechende Begrenzungen von Einkommen her. Die Linke hat auch hier Vorschläge gemacht, dass Managergehälter immer gekoppelt sein müssen an die Lohneinkommen des Unternehmens und bestimmte Grenzen nicht überschreiten dürfen. Das halte ich für einen gangbaren Weg, auch unter ja jetzt schon bestehenden Bedingungen einfach etwas zu verändern und nicht erst darauf zu warten, dass wir mit anderen politischen Forderungen in die Unternehmensführung eingehen.